So, jetzt freue ich mich heute Abend, dass wir den nächsten Referenten haben. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie da sind. Und ich bin sicher, es wird, eines ist immer ganz sicher, wenn David Jaffin, Pfarrer David Jaffin da ist, es wird nicht langweilig. Doch, wir freuen uns. Er hat ein sehr interessantes Leben, vielleicht.
Stellen Sie Frage an mich. Und ja, ich habe immer eine Antwort, entweder richtig
okay,
oder falsch.
Okay. Also Sie sind Pfarrer in der lutherischen Kirche. Wie kommt es eigentlich, dass Sie sind ja jüdischer Herkunft?
Ja.
Und wie kommt es eigentlich, dass ein Mann jüdischer Herkunft gerade lutherischer Pfarrer wird? Denn der Luther war ja nicht gerade so zimperlich manchmal in seinen Reden gewesen mit den.
Ja, ich bin nicht lutherischer Pfarrer geworden wegen Luthers Antisemitismus, gewiss nicht. Ja, das war eine Späterscheinung, Luther. Warum bin ich Luther? Erstmal, ich würde mich als jüdischer, lutherischer Pietist bezeichnen. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Hört jemand meine Gemeinde, lutherische, jüdische, pietistische Gemeinde? Sowas gibt nicht in der Welt, ja? Ich muss sagen, erstmal, ich bin Lutheraner, weil Luther auf das Wesentliche kam. Und das ist allein Christus, allein den Schrift, allein aus Gnade zum Glaube. Ich bin Pietist, weil Pietismus betont die innere persönliche Bezug zu Christus und auch natürlich viel von die Sozialwerke und so weiter kommen aus Pietismus. Ich bin Jude, weil das ganze Heilige Schrift ist so tief jüdisch. Das Neue Testament vielleicht noch mehr als das Alte Testament, denn Jesus ist der König der Juden und alles, was er sagt und tut, hat alttestamentliche Hintergrund. Darüber bin ich mein Leben lang beschäftigt. Das bedeutet nicht, dass ich konfessionell denke. Ich spreche in alle Kreisen, die biblisch betont sind. Konfessionen bedeuten mir wirklich gar nichts. Heute ist eine Frage, ob man versucht, biblisch zu sein oder ob man politisch und sozial. Ich bin biblisch, ja. Mindestens ich versuche es zu sein, ja. Ja, soll ich
noch eine Frage
stellen? Ja, das ist erlaubt. Wir erlauben Ihnen noch eine Frage, oder? Ja, okay.
Nun ist ja ganz auffällig bei Ihnen, dass Sie sehr kulturbezogen leben.
Also ja, das
Sie
ist
haben
richtig.
Ganz erstaunlich, als Sie mal, wir hatten hier zwei Bilder zufälligerweise aufgehängt und wie Sie die gleich interpretieren konnten, das ist also für mich im Ernst unvergesslich. Das fand ich also genial. Dann waren wir auch mal zusammen in.
In Karlsruhe.
Da haben Sie das auch erklärt. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, dass Sie sich so auskennen in Literatur und in Malerei? Ja.
Na, es ist so, ich komme von Kultur zum Glauben. Und ich halte das für keinen Widerspruch, sondern ich bin Lyriker. Ich habe mein 18. Buch erscheint in 2 Wochen in England. Zweitens, ich bin Kunsthistoriker und ich mag überall Kunstführungen. Wenn ich Vorträge, zum Beispiel nächste Woche bin ich in Köln bei der Evangelischen Allianz. Mache ich eine Kunstführung? Ich muss gucken. Aber ich mag ständig Kunstführung, ja. Dazu bin ich sehr mit klassischer Musik beschäftigt. Das ist mir sehr, sehr zentral. Ich kenne die Weltliteratur sehr gut, vor allem die große. Und das ist nicht Goethe und Schiller, das ist ein deutscher Irrlehrer. Goethe, ja, der erste Teil von Faust, aber die große Weltliteratur bedeutet Shakespeare, der etwas höher ist als Goethe und das hat Goethe genau gewusst. Schauen Sie Clavico und vergleichen Sie das mit Hamlet. Das kommt in mein nächstes Buch, 5 Gedichte, dieser Vergleich. Schauen Sie Tolstoi, der größte aller Dichter, ja, mit Krieg und Frieden, ein großer Kritiker, ein Dichter hat gesagt, das ist ein Wörterbuch des Lebens. Tolstoi ist mein Dichter. Schauen Sie Dostoevsky, der ist sogar ein Pietist. Schauen Sie Franz Kafka an, was ein großer Gestalt das ist. In hier, wir haben eine Kulturfeindlichkeit wegen Goethe und Schiller. Schiller ist kaum Weltliteratur. Er wird wegen dieser Feier dieses Jahr sogar in England aufgeführt. Er war in England unbekannt, in Amerika unbekannt. Nur in Osteuropa ist er bekannt. Goethe ist nur bekannt wegen der erste Teil von Faust. Tolstoi ist Weltliteratur, Shakespeares Weltliteratur. Die Deutschen haben Großes geleistet, aber Literatur ist nicht die höchste Fach. Jetzt, ich weiß, ich kriege Widerspruch von Germanisten, aber ich kenne deutsche Literatur sehr gut. Ich weiß, was ich sage. Oh, es gibt große, Gryphius ist ein großer christlicher Dichter und ein Eichendorff ist ein wunderbarer Dichter und die Dingegedichte von Rilke liebe ich und Paul Celan, der versteht, was Sprache bedeutet. Ja, es gibt was, aber mir ist das sehr wichtig und wir geben diesen Bereich Fachidioten über. Ich gebe euch ein Beispiel. Jemand von meiner Gemeinde hat ein Magister jetzt in Englisch Literatur oder in Deutschliteratur. Sie hat beide studiert und sie kam zu mir mit einem Gedicht von Gerald Manley Hopkins, ein tiefsinniger christlicher Lyriker Ende des 19. Jahrhunderts. Und sie sagt, Herr Pfarrer, Sie sind Lyriker, Sie kennen die Sprache. Wie sehen Sie das Gedicht? Und je mehr ich anguckte, ich merkte, es ist eine Umschreibung von der großen Tode, Psalm 90. Und ich habe ihr Seil um Seil das gezeigt. Der Professor, er nennt sich Professor, hat nicht die geringste Ahnung darüber. Das ist ein Sau, das sind die Perlen unter die Säue. Ja, ich meine, das ist schrecklich, die Unkenntnisse von dem christlichen Hintergrund heute. Ich sehe das heute in der Malerei. Wer versucht heute Malerei von dem christlichen Hintergrund? Und das ist nicht nur Grünewald und Rembrandt. Das geht doch die ganze Malerei bis Ende des 17. Jahrhunderts. Aber es geht auch Caspar David Friedrich. Habe ich ein Buch über Caspar David Friedrich als christlicher Maler. Auch Gauguin, der ein total unchristliches Leben geführt hat, hat ein tiefes Verständnis Christentum. Und ich kam heute, diese Woche in der Hand in eine Kunstgalerie, das war in Berlin, ein Buch, die Bekehrung von Caravaggio. Meine Augen waren aufgemacht. Caravaggio ist neben Giotto die wichtigste historische Gestalt in die Geschichte der Malerei. Denn ohne Caravaggio gibt kein Rembrandt, gibt kein Velázquez, gibt kein Rubens. Und er war ein Mörder, er hat zwei Menschen umgebracht. Er war alles anders als ein Christ. Ein schrecklicher Mensch war er. Er hat immer ein Dolch bei sich. Und wenn er nicht zufrieden mit seinem Essen, hat es geworfen in die oberste Gesicht. Und da steht ein Buch von einem katholischen Kunsthistoriker, die Bekehrung Caravaggio. Und er beweist, ich muss das Buch kaufen. Ich habe das Geld nicht dabei gehabt. Aber ich kaufe das Buch, dass dieser Mann am Ende seines Lebens Punkt um Punkt Themen ausgesucht, die mit seiner eigenen geistlichen Entwicklung zu tun hat. Aber die Säue, die Kunsthistoriker haben nicht die geringste Ahnung, aber da kommt ein frommer Christ und entdeckt das. Wir übergeben große, große Schätze an die Säue, die weltliche, säkuläre Kunsthistoriker und Literarhistoriker und Musikhistoriker und wir geben weg, was zentral ist für uns. Mit wer kann besser interpretieren die Passion als Bach und Haydns sieben letzte Worte und die Schutz? Wer kann besser die Auferstehung interpretieren als Heinrich Schütz, ein wunderbares Werk? Das sind so viele Schätze und wir hören triviale Musik und kitschige Bilder, sentimentalische kitschige Bilder und Malerei und die Literatur, die wir hören, ist Unterhaltungsliteratur. Deswegen schreibe ich auch meine Gaben als Lyriker, bringe ich auch in deutsche Proswerk, da gibt es auch mehrere in den Bibliotheken hier von mir. Ist es ein ungeheuer Schatz und wir geben das auf. Das heißt, diese großen christlichen Interpretäten werden säkulär umgedeutet sein. Und wir verlieren einen Riesenschatz und das ist unsere Schuld. Ja, jetzt habe ich leidenschaftlich was gesagt, die euch alle bestimmt geärgert, aber jetzt fangen wir an mit dem Vortrag. Das geht über... Mein Vater hat mir gesagt, mein Vater war ein liberaler Jude, er hat gesagt, David, es gibt zwei Bücher in unserer Bibel, die mich besonders fesseln. Die eine ist Hiob, ich glaube, das fesselt jeder. Die andere ist dieses Buch der Prediger. Mein Vater war ein sehr begabter Mann, ein sehr originaler Mann, und der war sehr eitel. Ich bin auch eitel, ich bin nicht so begabt wie mein Vater, und Sie sind auch alle eitel, jeder Mensch ist eitel. Das sagt der Buch der Prediger zu Genüge. Wir fangen an mit dem Gebet gegen den Eitelkeit. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, dass mein Leben ein Sinn und ein Ziel hat. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir, mein Leben ist wie nix für dir. die gar nichts sind. Alle Menschen, die doch so sicher leben, sie gehen daher wie ein Schatten, machen sich viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird. Nun, Herr, wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Errette mich aus alle meine Sünden und lass mich nicht den Narren zum Spott werden. Höre mein Gebet, Herr, vernimm mein Schreien. Schweige nichts zu meinen Tränen. Ich bin ein Gast bei dir, ein Fremdling, wie alle meine Väter. Amen. Der erste Satz des Buch der Prediger, liebe Bruder und Schwester, ist so tiefsinnig. Es ist alles ganz eitel. Was bedeutet das? Ich habe das gelernt, als ich 8 Jahre alt war. 1945. Natürlich, als jüdischer Junge hat mein Eltern nie was über den Holocaust zu mir gesagt, so wenig wie die deutsche Eltern ihr Kinder gesagt haben, weil sie wollten sich nicht schämen und meine Eltern wollten mich nicht sagen, weil du jüdische Junge könntest du umgebracht sein, nur weil du Jude bist. Wer sagt das, so ein sensibel 8-Jähriger? Aber so ist das auch in Israel unter die sogenannte Infitade genau das Gleiche. Ich war uninteressiert an Kultur. Ich war Analphabet. Ich habe nur ein Interesse und das war Sport und ich war ein sehr guter Sportler. Und meine Eltern haben nie ein Wort gesprochen über Tod. Und das war sehr dumm. Denn wer nicht hört über Tod, der Tod wird besonders unheimlich. Und ich war 8 Jahre alt und die Abend vorher, meine Eltern haben irgendwas geflüstert über jemanden, der gestorben war. Und ich kam nach Hause, nach einem Baseballspiel, ich war die Werfer, ich habe immer sehr hart geworfen und ich war sehr erfolgreich als Sportler. Ich kam nach Hause, sehr selbstzufrieden und dumm, wie ich war, und ich wäschte meine Hände und ich schaute im Spiegel. Zentrales Bild für Paulus, das Spiegelbild, ein zentrales Bild für Tizian, für die Eitelkeit. Ich schaute im Spiegel und ich stellte die wichtigste Frage, die man stellen kann. Wie schaust du aus, wenn du tot bist, David? Und dann merkte ich, und ich war erschreckt in mein ganz dummes kleines Gehirn, Baseballgehirn, dass wenn ich tot bin, dann schaue ich gar nicht aus. Und dass dieses Spiegelbild ein unwahres Bild ist, es spiegelverkehrt und es hat kein Leben in sich. Und ich merkte in diesem Moment, dass ich sterben werde und dass mein ganzes Leben zunichte gemacht wird. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel. Dieses Bild blieb mit mir und dann, wir haben einen Held in meiner Familie, mein Vaters Vater. Er kam nach Amerika aus einem jüdischen Ghetto mit $1. Und würde reich sein, das ist die alte amerikanische Geschichte, und verliert die meisten sein Reichtum in die Weltwirtschaftskrise. Aber das war ein Mann, 16 Stunden Tag gearbeitet, alles hinaufgearbeitet, eine Choleriker sondergleichen. Er wird christlich-Wissenschaftler sein, nicht weil er glaubte an Jesus, sondern weil er wollte zu keinem Arzt gehen. Weil die Ärzte haben gesagt, er kann nicht weiter so leben, weil er hat einen Blutdruck von 240 über 120. Aber er hat mit den Ärzten nichts zu tun. Er steht in der Bibel, der Herr gibt uns 70 Jahre, wenn es hoch ankommt, 80, hat er gesagt. Und er hat geweigert, Ärzte zu treffen. Das war ein Mensch, ein Koloss in seiner Art. Und dann erlebe ich ihn im Schatten seiner Stadt. Der Schatten, ein Mensch im Schatten einer Stadt, im Sterben, blass, abgemagert. Und ich merkte nochmal, habe ich meinen letzten Feind getroffen. Und er hat eine Vollmacht. Meine dritte Begegnung mit es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Das geht alles um Tod. Die dritte Begegnung war mit Onkel Morten. Onkel Morten war die Esau meiner Familie. Sie wissen, Esau war ursprünglich ein Jude, nicht wahr? Aber dann wird er der Vater von den Edomiten, unsere Feinde. Esau war groß, er war ein Jäger, er war behaart und er war primitiv. Und mein Onkel Morten war Riesen, er war behaart, er war ein Jäger. Und er war primitiv. Der einzige Unterschied, Esau war kein Zahnarzt. Ja, soweit ich weiß, steht nicht in der Bibel, dass ein Zahnarzt. Und nur dieser Esau hat einen Hass, und das war Jakob, und das war mein Vater. Mein Vater Dorkaus, ein Jakob, ein Mutterskind, ein sehr, sehr ängstlicher Typ. Und mein Vater ging nie zu Onkel Morten, zum Zahnarzt, weil er hat gewusst, der Onkel Morten wird sich rächen gegen mich, der Esau gegen den Jakob. Aber ich werde hingeschickt als Stellvertreter. Ja, und so was passiert. Er sagte mir, David, so heiße ich, du kriegst kein Novocaine. Das war die Art, wie man sich Betäubungsmittel, du bist männlich und du musst zeigen, dass du tapfer bist. Und er hat gebohrt ohne Betäubungsmittel, bis ich schrie laut. Er sagt, du musst männlich, David. Ich war sein Jakob, ein Stellvertreter für meinen Vater. Und dieser Esau, dieser behaarte Riesenjäger, Primitivling, sondergleichen, aber Zahnarzt, dieser Esau lag mit horimischer Vergiftung. Seine Tochter Madeline war meine lieblingste Cousine. Sie starb mit 31 an Brustkrebs, falsch diagnostiert, weil in dieser Zeit hat man nicht gewusst, dass man so jung Brustkrebs überhaupt kriegen könnte. Und dieser Riesengestalt, mein Onkel Morten, mein Esau, lag da in sein Bett, konnte nicht aufstehen. Er lag da, das Ganze war total schattig da drinnen. Und dann komme ich selber an der Reihe. 17. Bei dann bin ich ein Dichter geworden. Mindestens habe ich Gedichte geschrieben und ein paar Gedichte, die ich veröffentlicht habe. Und sehr sensibel und sehr mit Literatur, vor allem mit Tolstoi beschäftigt. Und ich musste operiert wegen meinen Mandeln. Es war nur etwas übrig für meinen Mandeln geblieben, aber ich musste unter Äther. Und ich weiß nicht, ob Sie Erfahrung mit Äther. Es ist ein schreckliches Ding für jemanden, der willensbetont ist. Sie merken ein bisschen, dass ich auch ein bisschen Wille in mir habe, ja? Willensbetont. Ich will Klarheit. Haydn ist mein Komponist. Das ist ein strahlender Komponist der Klarheit. So unterschätzt in Deutschland. Ein tiefsinniger, aber klar und strahlend. Und ich will Klarheit haben. Und die Wellen kamen über mich von den Äther. Und ich versuchte, wach zu werden. Es war wie der Mythos von Sisyphus, der seine Fels hinauf, rollen die Camus so wunderbar beschrieben. Und gerade vor oben kommt das zurück. Gerade als ich glaube, ich bin wach, kommt die Wellen über mich. Und es war ein Kampf zwischen die Wellen und Jaffe. Und die Wellen haben immer gewonnen. Und als ich aufwachte, meine Mutter war neben mir und sie sagte, David, du hast ständig gesagt, Herr, du hast mich besiegt. Ich bin ein Besiegter des Herrn. Das war eine zentrale Vordeutung meiner Bekehrung. Denn ein Besiegter des Herrn bedeutet Bekehrung. Dies sind die Reden des Predigers, des Sohn Davids, des Königs zu Jerusalem. Es ist alles ganz eitel, sprach der Herr. Es ist ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt immer bestehen. Diese Geschichte ist hier viel richtiger als Historismus. Ich habe erst in Geschichte promoviert, in geistiger Kulturgeschichte. Da gab eine Wellen hier in Deutschland. Deutschland hat sehr große Historiker, Ranke und Meinecke unter anderem. Historismus, die Vorstellung, dass Tod des Person ist nicht das Zentrale, sondern die geschichttragende Kraft einer Nation. Das bedeutet, eine Generation führt zu den anderen. Man lernte mehr, das hat auch mit Positivismus, eine französische Bewegung von Auguste Comte Mitte des 19. Jahrhunderts, dass es wird immer besser, dass alles geht aufwärts. Das Geschichte eines Volkes ist vorwärtsgehend, auch wenn der Mensch stirbt. Der Prediger sieht das Realistische. Genau entgegengesetzt. Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt immer bestehen. Es ist gleich. Es gibt keinen Fortschritt. Dieser Fortschrittsdanken ist zu Ende geworden 1914. Die große Historiker der Fortschritt, der Engländer J.B. Bury, hat immer geschrieben, alles geht aufwärts. Das hat man seit der Französischen Revolution geglaubt, dass durch Wissenschaft, durch Medizin, durch Technologie, alles geht aufwärts, bis Gott ein Zeichen machte. Ein Zeichen, die Leider, die Sau-Historiker nie richtig gedeutet. Ein Zeichen Gottes, der Erste Weltkrieg. Alles bleibt stehen. Das war die Zeit, die glaubte, alles geht vorwärts. Und was ist passiert? Hier bin ich in ein tief da eingegraben. Ich bin hier, Sie merken alle, dass ich Schwäbische Pfarrer. Ich bin bei dem Schwäbischen Regiment. Da ist jemand von der Hesse, da ist jemand von der Bayer. Wir sind eingegraben und auf die andere Seite sind die Franzosen und die Engländer. Und sie schießen aufeinander, ohne zu wissen, auf wen sie schießen. Total impersönlich. Ein unsichtbarer Feind, das hat mit Satan zu tun, Krieg. Die unsichtbare Feind. Und alles bleibt stehen. Keine aufwärts gehen. Und die Methoden der Fortschritt werden gegen die Mensch sein, vor allem die Technologie. Benutzt gegen den Mensch. Ein Zeichen Gottes, so weit geht es nicht. Und die Theologie dieser Zeit, die Liberaltheologie, der Mensch wird immer besser und wir brauchen Jesus als ethisch und moralisches Vorbild. Ob der Gott ist oder nicht, das ist nicht die Hauptthema. Es ist ethisch und moralisches Vorbild. Und der Mensch bleibt stehen, impersönlich, nur ein Ziffer, Kanonenfutter. Niemand weiß, ob dein anderer umbringt oder nicht. Niemand weiß, ob der überlebt. Und wenn er überlebt nur als Kanonenfutter. Denn niemand weiß den von Namen, der ihn umbringt. Alles bleibt stehen. Seit 1914 gibt keine Glaube mehr an den Mensch. Ich bin kein Freund von Sigmund Freud, aber er hat etwas biblisch verstanden über, wie der Mensch eigentlich ist, wie Luther ihn gesehen hat. Sie haben gefragt, warum ich lutherisch bin, weil ich glaube nicht an den Mensch. Ich bin Jude, ich kann nicht an Menschen glauben seit Auschwitz. Das war die hochzivilisierte deutsche Volk, die das getan hat. Nicht alle, aber Dr. Mengele, ein Hochvertreter dieses Volk, Doktor der Medizin, Doktor der Philosophie. Ich kann nicht an Menschen glauben, weil ich kenne mich selber zu gut. Deswegen bin ich hier, weil ich glaube nur an einen Menschen. Das ist Christus, der ist anders. Nicht an die Menschen, nicht an die Nationen, nicht an die Fortschritt, sondern allein ihn. Und da nach 1914 ist eine Rückkehr in Deutschland. In Schwabenland zum Beispiel mit Adolf Schlatter, mit Heim und andere zurück zu ein Kenntnis Erbsünde. Der Mensch ist verdorben, wie Luther das gesehen hat. In England ist das sehr ausgeprägt mit T.S. Eliot, mit C.S. Lewis und andere. Es gibt keinen historischen Fortschritt. Es gibt nur einen technologischen Fortschritt. Und ich sage euch eines, die letzte Schritt in die Urgeschichte, 1. Mose 3 bis 11, ist der Turmbau zum Babel. Technologischer Fortschritt. Kein menschlicher Fortschritt, sondern technologischer. Und was ist der Turmbau zu Babel unserer Zeit? Die World Trade Building in New York. Ich komme aus New York. 110 Stockwerke, groß. Vier von den angesehensten Weltfirmen sind da. Voll mit Reichtum und mit Macht. Und die ist eingeäschert geworden durch die endzeitlichen Feinde. Fanatische Islam. Islam ist fanatisch. Koran ist ein fanatisches Buch. Wissen Sie, die Auslegung von Koran, wo viel über Frieden und viel über heilige Krieg, die Auslegung Koran ist, was Mohammed zuletzt offenbart war, ist die gültige. Am Anfang geht es alles um Frieden, weil er hat keine Macht. Je mehr er sich offenbart, je mehr es geht in Hetztiraden gegen Juden und Christen, das ist, was gilt. Die Technologie wird zerstört am Ende der Tag. Das ist die letzte Glaube, die der Mensch hat. Der Mensch glaubt nicht mehr an Menschsein. Alles ist eitel, spricht der Prediger. Und ich will euch zeigen, wie diese Auseinandersetzung zu machen ist mit dieser Eitelkeit. Anhand ein seelsorgerliches Gespräch mit Jaffin Schocktherapie. Das war jemand aus, haben wir jemanden hier aus der ehemaligen DDR? Bestimmt auf Sachsen, wenn jemand hier ist, das ist ein frommer Gang. Wo kommen Sie her? Wer? Jawohl? Niemand. Keine aus der DDR. Das gibt, immer sind Leute aus Sachsen, wenn ich Vorträge halte. Ja, ja, ja. Ich traf im Zug 1990, kurz nach die Wende, da waren erst 6 Leute, auch ein katholischer Priester, da war alle möglichen Gespräche am Schluss, war nur eine junge Dame aus der DDR und ich. Und ich frage sie, glauben Sie? Sie sagt nein. Ich habe gesagt, haben Sie überhaupt keinen Glaube? Nein. Ich habe gesagt, doch, Sie haben einen Glaube. Nein, ich habe keinen. Sie glauben an den Tod. Sie guckte mich mit erstaunter Blick an. Ich bin eine junge Frau, wie soll ich an den Tod glauben? Ich habe gesagt, merken Sie nicht, dass von Ihr Geburtstag, von der 6. bis 7. Lebensjahr, das war ewig lang. Und jetzt, dass Sie 25, geht es schneller. Und wenn Sie so ein alter Mann wie ich, wird es noch viel, viel schneller gehen. Das ist der Tod, ein Magnet, er holt Sie nach Hause. Das hat sie erschreckt. Ich habe gesagt, Sie haben einen Glaube, Sie glauben an den Tod. Jetzt gehen Sie auf den Knie und beten Sie ihn an. Ich will Ihr Gebet zum Tod hören. Die Frau war so erschreckt von meiner Schocktherapie, dass es hat eine sehr positive Auswirkung. Sie fing an, über Glaube mit mir zu sprechen, in ein tiefer Glaubensgespräch. Und ich habe sie einer landeskirchlichen Gemeinschaft übergeben, weil ein Pfarrer würde ich nicht jemandem wie das übergeben, denn man weiß nicht, was für Kind der Pfarrer sein wird. Ja, es gibt alle möglichen Art von Pfarrer. Das ist der Gegengift zu der Gift des Todes. Der Tod hat Allmacht über mein Leben, über ihr Leben. Aber glauben Sie wirklich, dass der Herr diese wunderbare Schöpfung uns gegeben, was für eine wunderschöne Leiter diese Baustelle hier für ein Lyrik ist, das ist sehr schwierig, das anzugucken, ja. Aber diese wunderbare Schöpfung gegeben hat, die Liebe gegeben hat, die wir nicht erklären und nicht ergründen kann, die, glauben Sie, dass das alles gibt ohne Sinn? Ich kann das nie glauben. Das ist viel schwieriger zu glauben, als an Gott zu glauben, dass alles sinnlos ist. Und das ist die Gegengift gegen den Tod. Und Christus ist die Antwort auf der Prediger. Wir müssen wissen, alles ist eitel. Der Tod hat Vollmacht über uns. Aber Christus ist auferstanden. Das ist nicht mein Thema heute. Ich halte 4 Vorträge, die Beweise von Judentum und die historischen Zusammenhänge, dass er auferstanden ist. Aber Paulus hat sogar ein Spottlied den Tod ausgelacht. Wo ist dein Stachel nun? Du hast kein Macht gegen uns. Wir müssen, und das ist der Weg, die meisten echte Christen, ist die Erkenntnis, dass sie sterben müssen. Das war Tolstois Erkenntnis, das war Dostoevskis Erkenntnis, das war Shakespeares Erkenntnis. Luther auch. Die Vollmacht der Tod und die volle Eitelkeit von uns. Und dann die Vollkenntnis Jesu. Steht es nicht im Alten Testament, wer Gott sieht, muss sterben? Und steht es nicht im Neuen Testament, wer neugeboren wird, muss auch mit Christus sterben? Das ist die Bedeutung hier. Prediger hat 2 Seiten zu der Münze. Die eine Seite ist zu predigen Tod und die Vollmacht des Bösen über uns, dass wir nichtig sind. Und die andere ist die total segenreiche Liebe Jesu, die zu uns steht, wenn wir das nicht verdient, wie Luther nennt das, unverdiente Gnade. Denn schauen wir die Sache genau an. Als ich zuerst in meiner Gemeinde in Mannsheim gepredigt die Passion, ich habe sofort 2 Linien gesehen. Die Linie der Junge und die Linie Jesu. Die Junge haben nur versagt. Die ganze Passion geschehen. Sie verleugnen ihn, sie schlafen 3-mal ein. Mein Dackel könnte viel besser die Wache halten als Petrus, Johannes und Jakobus. Er ist ein echter Wachter. Und sie schlafen immer wieder ein. Und die hauen ab vom Kreuz. Kein einziger von den Jungen sagt ja zum Kreuz. Johannes der Täufer, dieser berühmte Grünewaldbild, der ist längst tot. Ist total unhistorisch. Tiefsinnig, aber unhistorisch. Und Jesus in die Totalversagen, alle sein Junge, die nur eines Richtiges tut, in die ganze Passion, als Petrus bitterlich weinte. Das bedeutet, dass die Gemeinde Jesu wird in die Lage Buße zu tun, meistens zu spät. Jesus geht ein gerader Weg zum Kreuz für uns. Das sind die zwei zentrale Wahrheiten. Alles ist eitel. Das sind wir. Die größte Schrift Martin Luther sind nicht eine seiner bekannte Schrift, aber mit die Tiefstand, die tiefste Aussage Martin Luthers in seinem Kampf gegen den großen Erasmus, der große Humanist, der geknechtete Wille, wer kennt diese Schrift? Das empfehle ich jedem, es ist mit Abstand seine wichtigste Schrift. Erasmus sagt, der Mensch ist fähig, gut zu tun, der Mensch ist edel mit seinem Verstand. Zwar haben wir Sünde und Erbsünde, aber der Mensch ist trotzdem edel. Luther sagt nichts davon. Der Mensch ist Dreck. Er sagt über sich selber, der Mensch ist Dreck. Jeder ist fähig, in die tiefste Verräter Jesus zu sein. Jeder. Was ist passiert, als Jesus sagt, einer von euch wird mir verraten? Haben alle die Jünger gesagt, nicht ich? Nein, jeder hat gesagt, bin ich es, Herr. Da sind wir offenbart, wie es wirklich mit uns. Und Luther sagt, wir sind total angewiesen auf unverdiente Gnade. Denn keiner von uns hat das verdient. Und wer glaubt, dass er das verdient hat, ist kein Christ. Denn er glaubt an seine Werke. Wir müssen von vorne heran wissen, wenn wir mit das Buch der Prediger, die entblößt absolut, dass das der Wegweisung zu Christus ist. Weil das ist die Passion Jesu. Alle versagen, alle Jünger versagen. Nur zwei stehen zu Jesu am Kreuz. Wissen Sie, wer sie sind? Ein jüdischer Mörder, der im Sterben ist, der zweite Schecker und ein heidnischer Hauptmann. Warum diese zwei? Weil sein Angebot für Juden und Heiden, für Feinde und für Mörder ist. Kein einziger Jünger. Und da sehen wir die Versagen der Kirche. Die geht so weit hier in Deutschland, dass wir Jesus nach Auschwitz geschickt. Die meisten Pfarrer haben passiv das akzeptiert. Das bedeutet, wir haben Jesus, die sind alle Juden. Das ist die Ende der Ende. Bis der Wiederkunft Jesu. Total unverdiente Gnade. Und das ist die Entblößung von das Buch der Prediger. Und wer das nicht predigt, wer predigt nur, wie der Mensch edel ist und wie die Gemeinde so fromm ist und so weiter, er predigt euch ins Gericht. Nur wenn wir gerichtet sind, können wir gerettet sein. Gericht und Gnade, wie Luther sagt, eine unzertrennliche Einheit. Aber das Wort muss uns gerichten. Und welche Pfarrer haben den Mut, so zu predigen heute? Der Prediger hat den Mut. Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt immer bestehen, die Sonne geht out und geht unter und läuft an ihrem Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Der Wind geht nach Süden, dreht sich nach Norden und wieder herum an den Orten, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Der Buch der Prediger macht einen schrecklichen Fehler. Und diese Fehler haben die Rabbiner sofort erkannt sein und trotzdem haben sie dieses Buch akzeptiert in der Kanon. Das ist wenig bekannt, Theologen sollen das wissen. Was ist der Fehler? Das Prediger denkt, dass Geschichte in einen ewigen Kreislauf geht. Das steht hier mit dem Wasser, mit der Erde, mit der Zeit. Das ist östlich, fernöstliches Denken. Biblisches Denken ist Heilsgeschichte. Das bedeutet, es gibt eine Linie und diese Linie führt zu Christus, zum Kreuz. Die haben alle gewusst, das ist falsch. Und trotzdem haben sie wegen der Tiefsinnigkeit dieses Buch akzeptiert. Was meine ich, dass die Bibel heilsgeschichtlich ist? Es gibt zwei Linien, die führen zu Christus. Zu der Antwort auf unsere Eitelkeit, unser Tod. Die eine Linie ist konsequente Offenbarung. 1. Mose 3, einer wird kommen, den Schlange des Bösen seinen Kopf zu zertreten. 1. Mose 12, Abraham, durch dich werde gesegnet, alle Völker werden. Jetzt wissen wir, aus welchem Volk. Nicht Abraham und Ishmael, das ist ein Bastardkind. Und der Ishmael, das ist Islam, hat ein Segen der Macht. Und sie haben viel Macht und sie wollen Israel zerstören. Isaac und Ishmael, sondern es steht deutlich geschrieben durch das ganze Alte Testament, Abraham, Isaac und Jakob. Das steht auch in Römer 9. Im Neuen Testament bestätigt das. Das hat nicht mit der Einheit dieser drei sozusagen biblischen Glauben. Islam ist kein biblischer Glaube. Es ist antibiblisch. Es ist eine satanische Nachahmung des Koran von das biblische Wort. Dann wissen wir, aus welchem Stamm er kommt. 1. Mose 49. Judah, du bist der Held für die Heiden. Jetzt wissen wir, er kommt aus dem Stamm Judah. Dann wissen wir durch 2. Samuel 7, David, du wolltest den Herrn ein Haus bauen. Nein, der Herr baut dir ein Haus, die in Ewigkeit bestehen wird. Jetzt wissen wir, aus welcher Haus und Geschlecht er kommen wird. Und durch 2 Texte ist das ganze Evangelium im Alten Testament enthalten. Und die wichtigste dieser Texte ist wenig bekannt im Christentum. Ich predige Land auf und ab über diesen Text und es ist nicht mehr so unbekannt. Das ist Psalm 22. Psalm 22 enthält das ganze Evangelium 1000 Jahre im Voraus. Ich will das nicht heute in die Tiefe bringen, aber ich gebe euch nur ein Beispiel. Wie hat man getötet im Alten Testament? Das wissen Sie alle. Und im Neuen Testament. Steinigung, ja? Hier wird geschrieben in Psalm 22, ich lese euch, was hat mit Steinigung überhaupt nichts zu tun, sondern ein Austrocknen die ganze Körper. Schau mal hier. Psalm 22. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und dann, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Die Juden haben nie gekreuzigt. Kreuzigung bedeutet, dass die ganze Lebenssäfte aus dem Körper geht. Die Juden haben nie jemanden gekreuzigt. Hände und Füße durchgraben ist eine genaue Beschreibung ein Gekreuzigter und die Austrocknung der Körper aus. Das will ich nur als Zentralaspekt Psalm 22, wenn die richtig gelesen wird, in die Tiefe. Jeder Satz hat mit David überhaupt nichts zu tun, sondern mit Jesus. Das ganze Psalm ist jesuanisch und Jesus hat den ganzen Psalm am Kreuz gebetet. Das hat Hartmut Gese, mein Professor für Alte Testament, bewiesen, dass wenn ein Zitat aus einem Psalm, entweder der erste Satz oder der wichtigste Satz im neutestamentlichen Zeit steht, das steht stellvertretend, dass der ganze Psalm gebetet. Entweder der erste Satz, die wichtigste Satz in neutestamentlicher Zeit von einem Psalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist der erste Satz in Psalm 22. Stellvertretend, dass das ganze Psalm gebetet auch. Bis Vers 22 ist Passion, ab Vers 22 ist Epistel und Erklärung vom Kreuz. Das gleiche gilt für Jesaja. Ich habe ein Buch, das ist jetzt in Spanisch übersetzt, das Jesaja-Evangelium. Das ist absolut Evangelium, das ganze Jesaja-Buch. Das ist alles gegeben im Alten Testament. Alles Reden ist so voller Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Ich habe mit Talkshows absolut nicht im Sinne. Erstmal, ich habe keinen Fernseher, ich lasse mich nicht mit Quatsch und Pornografie beschäftigen. Diese Talkshows ist nur zerredeter Inhalt. Ich sage euch eines. Die Treffung zwischen Jesus und Pilatus ist das Treffen überhaupt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wissen Sie, was das bedeutet für einen Jude? Das ist der gotteslästerliche Satz, den Jesus je gesprochen hat für einen Jude. Das bedeutet, ich bin Torah, ich bin das heilige Gesetz Gottes. Denn Torah gilt für einen Jude als die Wegweisung zum Leben und ewige Leben und die Weisheit Gottes. Deswegen stand der Kreuz anstelle von der Allerheiligste in die Ohrkirchen und auch heute. Pilatus antwortete ihn mit alle Wissenschaftler, alle Zeiten. Was ist Wahrheit? Das bedeutet, man kann es so oder so sehen. Der jetzige Papst ist ein sehr kluger Mann. Ich bin nicht katholisch, aber ich schätze diesen Mann sehr. Er sagt, alles Wissenschaft ist relativistisch. Das habe ich seit längst gesagt und deswegen bin ich nicht Professor für Geschichte, was ich längst sein sollte. Mein bester Professor, ein leidenschaftlicher italienischer Juden, hat für die italienische Botschaft in New York einen brillanten Vortrag gehalten. Seine zwei, drei beste Studenten waren dabei. Wir haben gehört, wie er dann sagte, nächstes Jahr kann ich die Sache anders auslegen. Relativismus kann ich so oder so. Die Brillanz, die Fähigkeit, Dinge von alle Richtungen zu sehen. Das bedeutet, es gibt keine Wahrheit. Es gibt nur Klugheit. Heisenberg hat das bewiesen, und Heisenberg war ein tief frommer evangelischer Christ, der lässt sich beerdigen, die Engel werden mich tragen. Heisenberg und die Heisenbergische Facts zeigte, dass sogar in Naturwissenschaft die Beziehung zwischen Beobachter und Beobachtet ist eine subjektive Beziehung und nicht eine absolute Beziehung. Es gibt nur eine reine Wissenschaft, das ist Mathematik. Alles sonst ist angewandte Wissenschaft. Heute ist man fasziniert mit der Möglichkeit, Themen zu zerreden. Das ist sehr deutlich gekommen in evangelischen Kreisen durch modernistische Pfarrer, wonach ein Vortrag immer Frage gegeben. Ich erlaube keine Frage nach einem Vortrag. Man sagt, ja, ich bin jetzt kein Demokrat, ich bin ein Amerikaner. Amerikaner sind bekannterweise Demokraten, oder? Ich erlaube es nur nicht. Nur wenn es gezwungen wird. Es gibt denen, die verlangen das. Also einer hat gesagt, wenn Sie keine Fragen antworten, dann können Sie nicht hier kommen. Und ich sage Sie, warum? Die Moment, wenn Frage kommt, es gibt in jedem Publikum, auch in dieses, jemand, der hat sein Wurst zu braten. Herr Pfarrer, essen Sie Blutwurst? Dies ist der lieblingste Frage. Oder so irgendwas. Und es wird zerredet, so dass die Einheit, die ich bringen will, die mit Christus, mit Wahrheit, wird zerredet. Ich sage immer nach einem Vortrag, und ich sage es euch, ich stehe zur Verfügung für private Fragen. Wenn Sie seelsorgerliche Fragen, hier ist der bessere Seelsorger, meine Frau ist der Seelsorger, sie hat ein wunderbares Buch geschrieben als Seelsorger, BTS-Seelsorgerin, Logotherapeutin, und sie hat 43 Jahre mich ertragen. Können Sie das vorstellen? Da muss man ein guter Seelsorger sein. Ja. Aber die Zerredung der Themen, habe ich Sie erschreckt?
Nein.
Oh, schade. Einer hat mir gesagt, David, wenn du mit Vollmacht gepredigt hast, jemand geht raus. So einmal beim Vortrag habe ich die Hauptsache gesagt und jemand ging raus. Ich habe gesagt, schauen Sie, ich musste mit Vollmacht gepredigt, der ist rausgegangen. 5 Minuten später ist er zurückgekommen, ja. Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. So ist es. Aber es gibt ein zu Ende. Christus schweigt am Kreuz. Da ist Rede zu Ende. Nur 7 Mal hat er in kürzester Sätze gesprochen, sonst ein total Schweigen. Und wissen Sie warum? Er trug unsere Sprachlosigkeit gegen den Tod. Das ist eine die Ohrdeutung von Christi Kreuz. Denn was für geistige und geistliche Währungsmittel haben wir? Nicht fleischlich, sondern geistlich. Das ist das Wort. Und Christus schwieg, weil wir alle schweigen in den Tod. Wir sind entmächtig, geistlich entmächtig. Und das ist die Ende der Rede. Da ist die Stille. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Die Auge ist ein sehr schweres Organ, vor allem zwischen Mann und Frau, ein schwieriger Organ, denn die Auge kann sehr, sehr leicht verleiten. Und noch gefährlicher die Auge zu die Auge, die Eitelkeit, die Eitelkeit. Ich sehe, wie mein Konfirmanden vorm Spiegel stehen, die Frauen gehen so, und es geht alles um die Auge. Ja? Und die Männer gehen so, die Jungen. Alles geht durch die Auge. Die Auge ist die schwerste Täuschungsmittel. Die schwerste Täuschungsmittel. Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Das bedeutet, hier haben wir mit unendlichen Sehen, unendlichen Reden. Es gibt keine Aufhören. Und so ist die Geschichte überhaupt. Immer wieder was anderes. Das Buch der Prediger macht die grundsätzliche historische Fehler, nicht nur heilsgeschichtlich, historische Fehler zu glauben, dass Dinge sich wiederholen. Dinge wiederholen sich nie. Die sind immer neuer Zusammenhang. Wir könnten die gleiche Schwäche in uns haben, aber die kommt raus in andere Zusammenhänge. Der Herr hat nie in die Schöpfung wiederholt. Wissen Sie, dass eineiige Zwillinge sind nicht gleich? Ich bin sehr interessiert. Haben wir eineiige Zwillinge hier? Leider nicht. Ich habe zum Beispiel mit einem 60-jähriger Pfarrer, württembergischer Pfarrer wie ich, Sie merken alle von meiner Aussprache, dass ich württembergischer Pfarrer bin, ja, und der hat seinen Bruder, der ist auch 60, haben die gleiche Theologie zum 60. Geburtstag, haben sie die gleiche Anzug gekauft, unabhängig voneinander, waren beide verliebt in die gleiche Frau und leider können sie die nicht teilen, wie Salomo das tun wollte. Und wissen Sie nebenan, was das ist bei Salomo? Das ist nicht bekannt. Ja, eine Prüfung seiner Weisheit, es geht viel tiefer als das. Zwei Hore, die reden und sagen, das ist mein Kind. Salomo sagt, teilen das. Wissen Sie, das steht in meinem Buch über Salomo. Das ist ein prophetisches Voraussagen, dass Salomos Reich geteilt wird, weil er Horerei macht mit fremden Frauen und Fremdkulten. Haben Sie das je gehört? Das ist Prophetie. Und dann fragte ich ihn, kennen Sie die Gedanken und Gefühle, Ihr Bruder? Er sagt vielleicht 2/3, 70%, aber nicht mehr. Sein Bruder ist gestorben und er lebt. Die sind nicht gleich. Gott klont nie. Geschichte wiederholt sich nie. Die Problematik kann wiederholen, aber in andere Zusammenhänge. Haben Sie verstanden? Und das ist die Grundfrage Solomons. Erstmal, Heilsgeschichte geht so, und geht nicht so. Und Geschichte geht auch so und geht nicht so. Das ist die Grundproblematik. Das sollen Sie wissen, wenn Sie das Prediger lesen. Sonst ist es ein wunderbar tiefsinniges Buch. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Das ist ein Fehler. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nicht Neues unter der Sonne. Es steht immer was Neues unter der Sonne. Das ist das Falsche. Aber ich will euch was zeigen. Ich habe promoviert über die Geschichte der Geschichtsschreibung. Und ich habe getan, was man nicht tun sollte. Das ist, in meiner Zeit, das ist lange Zeit, das ist für 40 Jahre oder so, als ich promoviert, hat man gesagt, nur die Urquellen, die ursprüngliche Quellen benutzt man und die Auslegung, wissenschaftliche Auslegung seit Rankes Revolution, Sie wissen, Ranke ist der grundlegende moderne Historiker, und ich habe getan, was man nicht tut. Ich lasse alles dazwischen. Über eine bestimmte Thema, das bedeutet, in Amerika, oder das war englische Geschichte, fing die Ranke-Revolution um 1860. Ich habe alle Auslegungen gelesen nach die Urquelle, über früh 17. Jahrhundert, die ganze 17. Jahrhundert, die ganze 18. Jahrhundert und die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Warum habe ich das getan? Gerade hier, weil heute in wissenschaftlichen Betrieb, man muss die Originalität zeigen. Und ich war überzeugt, dass viel dieser neue Interpretation überhaupt nicht Neues war. Dass wir müssen diese Geschichtsschreibung im 18. und 19. Jahrhundert, die niemand mehr liest, die lesen nur die Grundquelle und die Interpretation seit Ranke, seit 1860 in England. Und ich habe bewiesen, in meiner Doktorarbeit, dass fast alle, die modernistisch, die neueste, berühmteste Auslegung, war sehr alt. Die waren 18. und 19. Jahrhundert vorhanden sein und niemand kannte die mehr. So Salomo hat zum Teil recht. Haben Sie verstanden, was ich meine? Der Standpunkt war, wir in Geschichte lesen wir nur die Quelle, was passiert in dieser Zeit, das war 17. Jahrhundert England, und dann die sogenannte wissenschaftliche Geschichte, als ob sowas geben kann, wissenschaftliche Geschichte ab 1860. Niemand hat gelesen, die Historiker, die gelebt hat, sagen wir, das war früh 17. Jahrhundert, Mitte 17. Jahrhundert bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Ich habe die systematisch durchgelesen und die Auslegung. Und ich fand, berühmte Auslegung, moderne Historiker, die waren alle vorher da, ohne dass sie das wüssten. Das natürlich würde viel Doktorarbeiten aberkennen, aber es war ein bisschen zu spät, das zu tun. Hier hat Salomo gewisse Recht. Das Grundgedanken wiederholen sich. Wo er Unrecht hat, ist die Zusammenhänge ändern sich. Das bedeutet, wenn wir eine bestimmte Schwäche haben, diese Schwäche wiederholt sich. Das ist was grundsätzlich. Wir haben eine Schwäche, zum Beispiel, ich habe eine Schwäche für Dime. Wissen Sie, was Dime ist? Dime ist, oh, das ist gut, dann haben Sie gute Zähne, wenn Sie nicht wissen, was da. Dime ist ein Karamell mit Schokolade. Wissen Sie nicht? Oh, das ist das. Und zu meinem 60. Geburtstag hat meine Cousine, meine Frau's Cousine, mir 60 Dimes gegeben, dass ich 60 Tage lang Dime genießen könnte. Und den nächsten Tag war der Schachtel leer. Ja, ja. Na, die Frage ist, man sagte, gut, ich habe ein Grundproblem mit Dime. Aber der Zusammenhang, in wen ich Dime esse, ist anders. Es ist anders. Wenn Sie ihr selber beobachten, ich bin Dichter und Dichter müssen beobachten, sonst können wir kein Dichter sein. Ich merke, Dinge passieren in ähnliche Problematik in total andere Zusammenhänge. Die Problematik kehrt zurück, wie Salomo sagt, aber der Zusammenhang ist anders, weil die Zeiten sind immer anders. Man könnte sagen, in Deutschland gibt ein Problem der Generation Konflikt. Das läuft doch die ganze Zeit. Hegel, der diese Sache gut verstand, gibt jede Generation, aber die Ursache dieser Generation Konflikt ist immer anders. Die Grundproblem ist gleich, die wiederholt. Aber die Ursache, was dahinter, in welchem Rahmen die Generation der Weimarer Republik, die Generation von Hitler, die erste Generation nach dem Krieg, die Generation danach, jeder hat diesen Konflikt, aber es ist ein anderer Zusammenhang. Hab ich mich verständlich gemacht. Die Grundprobleme bleiben, aber die Zusammenhänge ändern sich, weil Geschichte geht so und geht nicht so. Und das ist sehr wichtig zu wissen. Geschieht etwas, von dem man sagen kann, siehe, das ist neu, grundsätzlich neu nicht, aber neu in neue Zusammenhänge. Es ist längst vorher auch geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man denkt deren nicht, die früher gewesen sind, und derer, die danach kommen, man wird auch ihre nicht gedenken bei denen, die noch später sein wird. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die die Zeit überleben. Goethe hat in Deutschland die Zeit überlebt, was sehr schockierend ist. Ich finde Fontane ein ganz großer Dichter. Er ist absolut unbekannt in Amerika. Ich habe einen Freund, der 3 Magister hat. Ich habe gesagt, du musst Fontane lesen. Er sagt, wer ist das? Hat nicht die geringste Ahnung. England total unbekannt. Fontane ist ein ganz großer Dichter. Die Sache ist, viel geht verloren. Sehr viel geht verloren. Zu zeigen, wie leicht Dinge verloren gehen, kann man zeigen, wie was man wieder entdeckt hat. Zum Beispiel die größte religiöse Maler Frankreich, eine ganz große Maler, Georges de Latour, war absolut unbekannt. Max, in seiner Zeit war er bekannt und dann ist er total verloren gegangen. Als ich an der Universität Michigan Kunstgeschichte in die 50er Jahre studiert, man hat mir gesagt, 1913, der Mann ist ein Zeitgenosse von Rembrandt, 17. Jahrhundert, hat man bemerkt, dass es jemand gibt, die heißt Georges de Latour. Und Bilder von ihm sind alle möglichen anderen Maler zugeschrieben, vor allem spanische Maler, merkwürdigerweise. Letzte Woche hat man ein neues Bild von diesem Georges de Latour entdeckt, in Spanien. Ein wunderbares Bild von Hieronymus, die größte religiöse Maler Frankreich, gehabt die Niveau, wirklich fast die Niveau von Rembrandt. Er ist ein Zeitgenosse von Rembrandt. Er ist total verloren gegangen, wer mir auch. Es gibt sehr, sehr große Künstler und wir wissen nur, dass die vergessen geworden sind, weil sie wieder entdeckt war. Das bedeutet, es gibt sehr viele, die nicht wieder entdeckt sind. Aber wer von uns überlebt die Zeit? Es gibt diese Reden von Menschen, die lesen sich nicht von Pfarrer, von geistlicher Beerdigung, sondern eine freie Rede und sagt, ein Teil von der Asche von euch wird in eine Blume irgendwo aufgehen. Ist das großer Trost für euch, dass vielleicht irgendeine Blume mit ihr Asche zu tun hat? Oder dann diese Vorstellung. Ihr werdet erinnert durch die Menschen, die euch gekannt. Und was passiert, wenn alle sterben, die... Ich war gerade auf dem jüdischen Friedhof in Prag, wo meine Vorväter stammen. Wer erinnert an diese Leute, die da beerdigt sind? Mit der Zeit, die Steine sind nicht mehr lesbar. Niemand kennt die mehr. Alles wird vergessen sein. Es gibt sehr, 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 sehr wenige, die leben, weil sie eine große Gabe haben. Und das Einzige, was lebt, ist Gottes Wort. Denn Gottes Wort übersteht alle Zeiten und wird immer anders. Man fragte mir neulich, und das ist faszinierend, diese Sache Zusammenhänge. Einer sagte mir, Herr Pfarrer, ich sehe einen Widerspruch in der Bibel. Wie soll ich das erklären? Er war Religionslehrer, er hat recht. Es ist ein Widerspruch und ich habe ihm gezeigt, wie man das erklärt. Er sagt, diese berühmte Stelle in Lukas, dass der zweite Schäcker Ja zu Jesus sagt, tut Buße. In Matthäus sagt er nicht Ja. Wie soll man das erklären? Ich habe gesagt, das ist ein Beweis, dass die Bibel echt ist. Denn die Bibel ist gesehen von Menschen. Die Wahrheit ist ewig, das ist göttlich. Aber sind verschiedene Zeugen und jeder sieht was anderes. Wenn Sie nach Hause gehen und schlafen, und ich hoffe gut schlafen, und denken an, was ich gesagt hat, jeder andere wird was anderes behalten, in einem anderen Zusammenhang. Aber es ist die gleiche Rede von mir. So ist das. Was ist passiert hier, wenn das unecht wäre, und man hat Zeit. Die Kanon ist festgestellt im 4. Jahrhundert nach Jesus. Man hat 3 Jahrhunderte, das alles zu einer Einheit zu bringen, das keine innere Widersprüche. Und dann wird Beweis dafür, dass es nicht Gottes Wort ist. Weil wenn alles so über einen Kamm geschert ist, kann das nicht wahrhaftig sein. Weil jeder Mensch erlebte das anders. Haben Sie verstanden? Weil das ist sehr zentral in Bezug zu dieser Question über wiederholende Zeit. Probleme wiederholen sich, aber die Zusammenhänge ändern sich. Und so ist es bei den Menschen. Alle hören, was ich heute sage. Ich hoffe, dass alle, ja, alle sind wach. Ja, alle hören, was ich sage, aber jeder behält was anderes. Und vielleicht gibt eine, die das falsch gehalten hat. Das erlebe ich auch. Das Wort ist sehr heimtückig. Es ist sehr, sehr leicht falsch zu verstehen und vielleicht bin ich nicht genau in meine Ausdrucksmittel. Sprache ist sehr zweideutig. Ich glaube, wir gingen heute in dieser ersten Stunde, habe ich versucht, euch in das Zentrum dieses Problems zu bringen. Mich interessiert nicht Fußnoten. Ich bin kein Fußnot-Theologe, kein Fußnot-Dichter oder Historiker, sondern auf das Wesen. Das Wesen unserer Welt ist zu erkennen in aller die Schönheit, in die größte Schönheit der Liebe und der Glaube und in die große Kunst und so, dass alles vergeht und damit alles ist eitel. Der Tod hat Vollmacht. Und dann kommt die Grundfragestellung, wenn das so ist, warum gibt es so eine Welt, so eine schöne Welt? Wie kommt dieses Geheimnis der Liebe? Wo ist der ganze Sinn? Es ist viel schwieriger, nicht an Gott zu glauben, als an Gott zu glauben. Weil wenn man nicht an Gott glaubt, dann muss man in einer Art sagen, das ist alles Zufall, dass die Schöpfung gibt und das ist irgendwo Zufall, dass Liebe gibt. Das ist sehr unglaubwürdig. Die größten Naturwissenschaftler waren tief fromme Menschen. Einstein hat gesagt, Wissenschaft ohne Glaube ist sinnlos. Er hat tiefe Demut für den Schöpfergott, der war Jude. Heisenberg war ein tief frommer Christ, der evangelische Christ, der sagt, die Engel werden mich tragen. Planck hat auch keinen tiefen Glauben, weil sie sind kleine Menschen. Die kleinen Menschen sind meistens die kleinen Theologen, ja, und die kleinen Wissenschaftler, die glauben an Wissenschaft. Der Moment, wenn man erlebt die Wunder der Schöpfung, die Vielfalt, die Schönheit, die Wunde der Liebe, dann weiß man, es gibt ein Geheimnis, die jenseits das alles ist. Aber gleichzeitig kommt die zweite Stufe. Das wird alles mit meinem Tod zerstört. Denn ich erlebe das nicht mehr. Ich bin sprachlos, ich bin total entmächtig. Und dann stellt man die Frage, hat Tod Vollmacht? Und wenn Tod Vollmacht hat, dann warum? Was für Sinn? Das ist die Frage, die Salomo gibt. Salomo wird seine eigene jüdische Antwort am Schluss des Buches geben. Aber wir haben eine tiefere Antwort. Und das kommt aus Judentum. Die Kenntnis, dass Gott einen lebendigen Gott und kann nicht annulliert und sterben. Und deswegen musste Jesus auferstehen, damit Leben gezeigt wird. wahre Leben, ewiges Leben. Und Jesus verspricht uns in unserer Nichtigkeit, dass wir volle ewige Leben mit ihm haben werden und sogar, dass wir ihm gleich werden in seinem Reich. Aber um das zu erkennen, muss man erkennen die Eitelkeit unserer eigenen Person. Oder wie das Neue Testament sagt, wir müssen mit Christus sterben. Amen. Wir beten. Bitte heben Sie sich. Ja, wir bewundern gerade in dieser Jahreszeit die wunderbare Schöpfung, die Vielfaltigkeit, alles, was du so schön gestaltet hast. Wir, die Liebe erlebt haben, bewundern noch mehr die Grundlage dieses Lebens. Das ist die Liebe, die nicht erklärbar und nicht schaffbar von uns ist. Aber wir wissen, dass diese Welt und unsere Welt geht in eine Linie, nicht in einen Kreis, sondern in eine Linie zum Tod. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, Herr Jesus, dass ich klug werden. Lehre mich, dass ich mit dir sterben muss, dass ich leben werden. Leben in deiner Auferstehung, leben in dein Sieg gegen mein Eitelkeit, gegen mein Tod. Wir loben dich und wir preisen deine so große Liebe und Gnade, dass du uns nichtige Menschen aus dem Tod unserer eigenen Eitelkeit herausholt, zu das ewige Leben in dein Wesen, dass wir gleich werden wie dir. Das haben wir niemals verdient. Es kommt allein aus deiner unaussprechlichen Gnade. Wir loben dich und wir beten dich an. Amen.